Ja, gut gemacht. Sitzt hier jemand, wollte ich mal fragen, der gerne scheitert? Habe ich mir doch gedacht, ihr seid wie ich. Ich scheitere auch nicht so gerne. Die Sönne und ich, wir gucken, wenn wir können, gerne mal Voice of Germany, weil wir Musik lieben und staunen, was für tolle Künstler es gibt. Und uns tun meistens die Künstler doch leid, die ja nicht weiterkommen, die scheitern. Ich glaube, wir alle haben viel, viel lieber Erfolg, als dass man eben so gesehen scheitert. Die Erfahrung lehrt aber, dass viele erfolgreiche Menschen erstmal scheitern müssen. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Hätte zum Beispiel ein gewisser Howard Schultz, ehrlich gesagt, den Namen habe ich noch nie gehört, nach 244 Absagen, stellt euch das mal vor, von Banken aufgegeben, es gäbe heute kein Starbucks. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Aber Howard Schultz, 244 Anfragen an Banken. Ich frage überhaupt nicht gerne. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Offensichtlich muss der so überzeugt gewesen sein von seinem Produkt, dass er nicht aufgegeben hat. Ein gewisser Walt Disney erhielt 302 Neins, bevor irgendjemand Ja zur Finanzierung seines ersten Disneylandes sagte. Wow, nochmal eine Etage höher. 302 Neins. Wie fühlen wir uns wohl nach 302 Neins? Den Abschuss hat jemand getroffen, der heißt, ihr kennt ihn, Thomas Edison. Der verkündete nämlich immer wieder, und das auch noch stolz, 6000 Wege gefunden zu haben, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Also überlegt das mal, 6000 Mal scheitern. Ich weiß gar nicht genau, wie lange der dafür gebraucht hat. Aber ich muss schon sagen, Respekt. Richtig Respekt. Und ich denke, wir sind jetzt mittendrin in unserem Thema, wo wir merken, wow, hätten die Leute irgendwann mal aufgegeben, wäre das Scheitern in ihrem Leben nicht erlaubt gewesen, es gäbe gewisse Dinge nicht. Respekt. Ich denke nicht nur an die Leute, von denen wir jetzt gerade eben gehört haben, ich meine auch dich und mich. Respekt, wenn du nicht aufgibst. Einige von euch wissen es, ich gehe freitagabends gerne tanzen. Der letzte Freitag war zum Vergessen. Ich bin gescheitert, letztlich an mir selber. Aber so ist das, wenn man sich nicht helfen lässt. Meine Frau sagt, jetzt geh doch endlich zum Tanzlehrer und lass dir das nochmal zeigen. Das war mir sowas von peinlich. Ich wollte doch nicht zum 523. Mal gefragt haben, und wie geht das nochmal? Also, wir scheitern, aber eins verspreche ich euch, ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und so geht das in unserem Leben, da ist eine Prüfung und wir scheitern. Da gibt es eine Leistung, die du vollbracht hast, aber keine Anerkennung. Oder eine Beförderung, die längst fällig wäre, weil du es so gut gemacht hast, sie kommt nicht. Und ist es nicht auch so in Gesprächen, dass wir manchmal das Gefühl haben, oh, das war jetzt Mist, das war überhaupt nicht gut, das war sehr unglücklich. Ja, und dann gibt es sogar Beziehungen, und das tut uns besonders weh, die scheitern. Die scheitern, da trennen Menschen sich. Ich glaube, es gibt keinen Lebensbereich, in dem wir eben nicht scheitern können. Das gilt beruflich, familiär, zwischenmenschlich und das gilt sogar geistlich. Auch in der Beziehung, die ein Mensch zu Gott, zu Jesus Christus haben kann, kann man grandios scheitern. Steht sogar in der Bibel. Nie im Leben wollte zum Beispiel dieser Petrus scheitern, seinen Freund verraten. Und genau das ist passiert. Und er wollte es nicht. Er war zutiefst darüber bestürzt. Und ich will das jetzt hier nicht groß und breit wiederholen, aber ich weiß auch in meinem Leben, ich glaube, ich wäre gescheitert, wirklich gescheitert, weil es da so viele Geheimnisse gab, so viele Dinge gab, wo ich mich nicht mehr wirklich geoutet habe. Aber der Herr Jesus war treuer und hat mir geholfen, dass ich mich doch mir selbst gestellt habe und zurechtgekommen bin. Tja, und so gibt es manche Dinge und manche Herausforderungen, da muss man sagen, es klappt überhaupt nicht. Ich habe mal eine Fortbildung besucht gehabt in Oberhausen und fand das total interessant, dass die Top-Manager in Deutschland fast alle mal in irgendeinem Projekt gescheitert sind. Und danach wurden sie richtig gut. Und ich kann nur sagen, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückgucke, es ist mir ja sowas von peinlich, wie das in meinem Leben da passiert ist. Aber danach ist richtig was passiert in meinem Leben, sodass ich sage, danke Herr, dass du mir da rausgeholfen hast. Danach ist wirklich was anders geworden. Tja, und so hat man also manchmal das Allerbeste im Sinn und möchte es gerne tun. Und andere Leute, und für mich das Allerbeste ist immer, ich erzähle anderen Menschen von Jesus. Und ja, andere wollen es gar nicht hören. Oder wie oft habe ich schon einen meiner Nachbarn eingeladen zu 11 Uhr und bis heute ist er nicht gekommen. Ist das auch ein Scheitern? Manchmal hat man das Gefühl, dass einem immer Steine in den Weg gelegt werden, dass man will nur das Beste und man kommt einfach nicht weiter. Ich möchte euch eine Person näher bringen, den kennt ihr alle, habt von ihm gehört, das ist der Apostel Paulus. Der hatte tolle Erfolge, aber es gab einen Abschnitt in seinem Leben, da ging es überhaupt nicht mehr weiter voran. Paulus und sein Team durchquerten Zentralanatolien, das ist also in der heutigen Türkei. Sie waren, wenn man so will, auf einem Haupthandelsweg gen Süden unterwegs, der sogenannten A9, nur in Kleinasien. Paulus, sein Plan sah vor, immer zuerst in die großen Städte zu bekommen, denn er wusste, wenn man in den großen Städten ist, das spricht sich schon so rum, dass seine Botschaft, die geht dann irgendwann auch aufs Land. Also ab nach Süden, auf nach Ephesus. Aber sein Plan scheiterte. Es wird ihm vom Heiligen Geist verwehrt, heißt es in der Bibel. Stopp, hier geht's nicht weiter. Ich lese mal den Abschnitt, das ist Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra, so eine Gegend dort in Kleinasien, zogen sie durch Galatien. Jetzt kommt die Begründung, denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kam, wieder so eine Landschaft, und weiter nach Norden in die Provinz von Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Also zogen sie an Mysien vorbei und erreichten das Mittelmeer, die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien und der bat ihn, komm nach Mazedonien, also nach Griechenland, herüber. Dazwischen ist ein großes Meer, das Mittelmeer, und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir haben also gehört, Plan A klappt nicht, also Plan B. Plan B klappt aber auch nicht. Wir hören hier immer so ganz mystisch, ich komme gleich darauf näher zu sprechen, der Geist von Jesus, der sie führte, hinderte sie. Was denn nun? Es geht nicht nach Süden, es geht nicht nach Norden, also, mutig wie sie sind, gehen sie halt nach Westen und landen am Meer, am Mittelmeer, in Troas. Was um Himmels Willen sollen sie jetzt in Troas? Was sollen sie hier? Ich halte mal kurz inne. Lukas, der diese Geschichte erzählt, gibt uns jetzt eigentlich mindestens 3 Fragen auf und keine Antwort. Erstens, wie hat denn der Geist Jesu sie aufgehalten? Wie kann man sich das erklären? War in denen so eine innere Unruhe? Oder hatten die, anhaltenden Durchfall? Oder waren da Straßenräuber? Oder war da permanenter Verkehrsstau, zu hohe Zölle, Unwetter, eine Mückenplage? Waren das jetzt äußere Verhältnisse oder innere Verhältnisse? Antwort, keine Ahnung. Es wird uns nicht verraten. Zweitens, woran haben die gemerkt, dass es Gottes Geist war, Gottes Geist, der sie hinderte? War das so ein Empfinden von ihnen? Das ist jetzt nicht richtig. Waren das vielleicht irgendwelche Sorgen? War das eine Intuition oder eine Reflexion, also ein Gefühl oder eine Vernunft? Antwort, ich weiß es nicht. Drittens, was macht das Ganze denn überhaupt mit dem Team? Wie geht das Ihnen? So viel Widerstand und vorher hatten Sie noch Stress miteinander, hat sich einer von Ihnen getrennt. Wie gehen Sie um mit gescheiterten Plänen? Antwort: Ich weiß es nicht. Hier wird nur immer das eine berichtet, dass Sie was tun. Geht's nicht links rum, geht's nicht rechts rum, geht's geradeaus. Was das mit Ihnen macht, hören wir nicht. Das Einzige, was wir gehört haben, ist: Stopp, hier geht's jetzt nicht weiter. Nun, man muss natürlich ein bisschen aufpassen und ich denke, man darf auch hier den Bogen nicht zu sehr überspannen. So eine klare Stop-and-Go-Geschichte gibt's in der Bibel nicht so oft. Das himmlische Navi, in Anführungszeichen, ist hier extrem sensibel und hartnäckig. Bitte umkehren. Es lässt keinen Zweifel, dass hier nichts anderes möglich ist. Das geschieht auch ab und an, aber eben nicht immer. Und doch, offenbar geschieht's besonders dann, wenn's drauf ankommt. Halten wir zunächst mal fest, es gibt göttliche Stoppzeichen, unerbitterlich, unwiderruflich. Und ich sag mal, wenn es so weit ist, dann merkst du das auch. Es gibt also sowohl für das Stop eine klare Anweisung, wie auch für das Go. Ich weiß das noch sehr genau. Es war vor 8 Jahren. Da habe ich mich hier bei euch in Stein beworben, auf eine 70%-Stelle. Und ich habe mich gleichzeitig woanders auf eine 30%-Stelle beworben, weil es hier nicht zu 100% ging. Ich habe lange Vorstellungsgespräche zusammen auch mit meiner Frau geführt und war froh, dass ihr zugesagt habt, aber die anderen haben abgesagt. 70%, mir fehlten noch 30%. Ein Vierteljahr lang passierte nichts. Die Stelle blieb offen. Alle Anfragen verliefen sich im Sand. Dann bekam ich von jemandem einen Tipp, nämlich von dem Verantwortlichen in Schweinau. Mit denen hatte ich insgesamt kein großes Vorstellungsgespräch, sondern nur ein 10-minütiges Gespräch. Und nach 10 Minuten sagte der Mann, der Verantwortliche: Alles klar, du kommst zu uns, wir nehmen dich. Wow, plötzlich ging's. Gottes Wege mit uns, das möchte ich hier deutlich machen, sind manchmal Versuch und Irrtum. Manchmal, wir wissen es nicht klar. Da geht nicht immer alles glatt. Da geht auch nicht immer alles rund. Wir hätten das gerne, aber so ist es leider nicht. Paulus wird hier nicht dafür kritisiert, dass er Pläne hatte. Aber auch ein Paulus muss damit leben, dass er mal scheitert, dass es nicht weitergeht. Und zwar von höchster Stelle scheitert. Auch wir sollen und dürfen und müssen Pläne schmieden. Aber ab und an gibt's Widerstand. Ab und an, da kann man nur noch umkehren. Und da ist man dann herausgefordert, mit dem, was Gott will, wieder einverstanden zu werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Vor einigen Jahren war ich im Gespräch, mal Inspektor zu werden. Komische Bezeichnung, aber immerhin, ich sollte für 20 Gemeinden in Westdeutschland Verantwortung übernehmen. Die Pläne waren schon ganz weit gediehen. Der Vorgänger, dieser Inspektor dort, der noch mein Inspektor war, war dafür. Die Direktion von Tabor, das ist die Studien- und Lebensgemeinschaft, zu der ich gehöre, hatte auch grünes Licht gegeben. Und dann gab es einige wichtige Stimme. Eine. Und diese gewichtige Stimme kannte mich, Willi und organisieren, in der Größenordnung. Wie soll das gut gehen? Und diese Stimme meldete sich halt. Es gab Krisengespräche, natürlich ohne mich, und es gab ein ganz großes Stopp. Hier geht's nicht weiter. Klar, das tat mir weh, Frust, das machte was mit mir. Im Stillen klagte und trauerte ich und sagte: Jesus, warum nicht? Es tat mir weh. Ich hatte das Gefühl, gescheitert zu sein. Aber als ich dann endlich diesen Griff, das, was ich wollte, losließ, da merkte sogar ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Da hätte ich mich wahrscheinlich verrannt. Und andere mit mir. So wurde ich dann plötzlich doch wieder offen für Neues. Und Neues heißt Stein und Schweinau. Und wie ihr wisst, hoffentlich wisst das, ich bin sehr gerne hier und da. Auch Paulus und sein Team, ich komme auf sie zurück, sind am Ende ein Stück weiter. Komm herüber und hilf uns. Das war der entscheidende Satz. Mitten in einer Nachtvision, wie immer sie auch aussah. Wir wissen, sie nahm den Ruf an. Und man kann nur sagen, Gott sei Dank, denn genau so kam das Evangelium, kam Jesus nach Europa. Was für ein Glück für Europa. Und wir hören hier, wo Gott eine Tür zuschließt, da öffnet er woanders eine Tür. Auch hier finde ich das so interessant. Es gab nur einen, der das hörte. Paulus hatte das gehört in der Nacht, dass da ein Mensch um Hilfe bat. Komm herüber und hilf uns. Paulus hat es gehört, Singular. Und dann passiert für mich das Wunder. Sie, Plural, das ganze Team um Paulus herum sind sich sicher, dass letztlich Gott und nicht nur ein Mensch sie ruft. Die Hilfe, die sie bringen, ist die Botschaft von Jesus nach Europa. Auch das finde ich hier wieder sehr interessant. Da gibt es ein persönliches Erleben und dann noch eine gemeinsame Gewissheit. Für mich ist es so eine Art Echtheitstest für gute neue Pläne nach schmerzhaftem Scheitern. Paulus hängt interessanterweise jetzt nicht an seinen alten Plänen. Paulus geht auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das muss jetzt sein. Nein, macht er nicht. Es gibt das heute. Heute gibt es Leute, die sagen, Gott hat mir gesagt. Und die prüfen das nicht, ob Brüder und Schwestern das vielleicht auch so sehen. Paulus sucht und findet hier die Übereinstimmung mit denen, die mit ihm reisen. Und sie gewinnen diese gemeinsame Überzeugung an ein neues, großartiges, gemeinsames Ziel. Europa. Und schon wird wieder organisiert, schon wird das Mittelmeer überquert, schon wird eine neue Kulturgrenze überschritten und schon wird eine ganz neue Seite im Reich Gottes aufgeschlagen. Das Evangelium kommt zu den Heiden. Halten wir also fest, Gott schaltet hier die Ampel auf Rot. Gott fädelt hier die Geschichte neu ein, führt sie weiter als die, die sich das ursprünglich so dachten. Und das alles, weil da nur Menschen sind, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Gott geht weiter. Ja, und als alles klar ist, springt dann eben diese Ampel von Rot auf Grün. Wir waren uns gewiss. Damit dieses Scheitern, damit dieses Neue nach dem Scheitern überhaupt möglich wird, ist eins ganz wichtig. Dazwischen gibt's was. Und das lieben wir alle nicht. Das hassen wir. Das heißt ungemütliches Warten. Es gibt ein Zwischenland zwischen Stopp und Go. Und das gilt es auszuhalten. Und das ist schwer. Oder? Gibt's jemand von euch, der gern wartet? Interessant, oder? Warten und Scheitern hängt zusammen in gewisser Weise. Wer von uns wartet schon gern? Wer von uns hat schon gerne Unklarheiten? Der entscheidende Punkt und das, was ich euch eigentlich in dieser Predigt heute nahebringen möchte, ist, dass in dieser Zwischenzeit, die uns oft so sinnlos erscheint, Gewaltiges passiert. Am Mittwochmorgen habe ich so ein kleines Losungsheft gelesen, die heißen Morgengrüße, gibt es doch da hinten auf dem Fenster. Für jeden Spruch so ein Tag. Und den fand ich richtig stark. Was war? Naja, schön, dass ihr mitdenkt, ich danke euch. Also am Mittwoch las ich folgenden Spruch. Lest mal mit. Was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Wow, das finde ich interessant. Und das möchte ich jetzt noch zum Schluss mit euch bedenken. Das ist nämlich genau das, was Gott im sogenannten Scheitern tut. Was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Was für eine Sicht, was für eine Einsicht. Vielleicht fehlt dir diese Sicht und diese Einsicht. Da ist eine Frau, die seit Jahren allein in die Gemeinde geht. Sie wünscht sich so sehr, dass ihr Mann mitgeht. Aber da passiert nichts. Ob sie es noch jemals erleben wird? Da sind Eltern, die jahrelang für ihr Kind beten. Dass ihr Kind doch diesen Weg findet ins Leben, wo es nicht nur rauf und runter geht, wo es vor allem ein Ziel geht, wo es weitergeht. Und es wird immer schlimmer. Hilft beten? Da ist die Kranke, die weiß noch nicht, was aus ihr wird. Alles ist möglich. Erfolg in der Therapie, Aussicht auf Genesung. Aber genauso ist es noch möglich, dass sie stirbt. Unvorstellbar. Sie alle sind im Zwischenland. Die Ungewissheit ist oft nicht zum Aushalten. Doch vergessen wir nicht, jetzt erweite ich diesen Spruch ein ganz klein bisschen, was Gott in uns tut oder in anderen, während wir warten und beten, ist mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten. Mich hat das sehr bewegt, dass ich von einem syrischen, sage ich jetzt mal Kollegen, Pastor, Folgendes gelesen habe. In all meinen Jahren als Pastor habe ich kein kraftvolleres Wirken Gottes gesehen, als in dem, was wir jetzt gerade in Syrien erleben. Und dann sagt er, bitte nicht missverstehen, natürlich ist dieser Krieg falsch, böse und schlimm. Aber mitten in all dem verwandelt Gott die syrische Kirche. Sie erleben Wachstum. Enttäuschte Muslime wenden sich Jesus zu. Ein anderer Pastor in Syrien, in Homs, sagte, macht euch keine Sorgen um uns. Wir haben Frieden im Herzen. Das sagt er mitten im Krieg. Wahnsinn. Hier für mich wird etwas deutlich, wo ich sage, das passiert im Warten. Natürlich ist das zermürbend, wenn man wartet und wenn scheinbar Gebete nicht erhört werden. Aber das ist die Herausforderung. Wir ehren Gott, das steht jetzt nicht hier vorne, aber das würde ich gerne nochmal auch sagen. Das habe ich vergessen, vielleicht hier vorne hinzuschreiben. Wir ehren Gott am meisten durch Vertrauen. Wir ehren Gott am meisten dann, wenn wir noch nichts sehen. Aber Vertrauen. Ich denke an die Oma von diesem berühmten englischen Prediger Spurgeon. Habt ihr vielleicht schon von was gehört? Der hatte eine Oma. Und diese Oma hatte also einen Mann. Der Opa von Spurgeon, der wollte nichts von Jesus wissen. Der war hart, der war undankbar, der war ichsüchtig. Die Oma von Spurgeon betete treu für ihren Mann. Spurgeon, der Enkel, sagte einmal zu seiner Oma, Großmutter, gib doch dein Beten für diesen Großvater auf. Das hat ja keinen Sinn. Das wird ja immer nur noch schlimmer. Und die Oma, obwohl sie mit ihrem Beten scheiterte, was machte sie? Sie betete weiter. Nachdem sie 57 Jahre, stellt euch das mal vor, 57 Jahre für ihren Mann gebetet hatte, starb sie, ohne was zu sehen. Am Sarg seiner Frau brach der hartherzige Großvater zusammen und wurde Christ. Und wer hat ihm dabei geholfen? Sein Enkel. Und er schrieb, das tat er unter unbeschreiblichen Reuetränen. Der einst so gefürchtete Tyrann, so fasst das Spurgeon zusammen, wurde zu einem sanften, liebenden, treu betenden Großvater. Sowohl die Oma von Spurgeon wie auch sein Opa schienen ja beide gescheitert zu sein. Aber ich finde das Interessante, was Gott aus scheinbarem Scheitern machen kann. 57 Jahre Geduld. Was für ein Gebet, was für eine Geduld. Nochmal dieser Satz. Ich meine, das ist das Entscheidende, was Gott in uns tut. Oder auch vielleicht in anderen, während wir warten, während scheinbar nichts passiert, außer irgendwie so ein Gefühl des Scheiterns auszuhalten, ist mindestens so wichtig wie das, worauf wir warten. Also wohl allen, die in ihrem vermeintlichen Scheitern nicht aufgeben, sondern es immer wieder neu wagen, dem Herrn Jesus trotz allem durch Vertrauen zu ehren. Amen. Ich möchte mit euch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns immer wieder Mut machst, wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten, nicht aufzugeben. Danke, dass du in dieser von uns so ungeliebten Zwischenzeit genau das wirkst, was du dir vorgenommen hast. Danke, dass du uns herausforderst, dich durch Vertrauen zu ehren. Und da, wo wir kein Vertrauen mehr haben, da, wo wir nur enttäuscht sind, da komm bitte und öffne uns die Augen für das, was wir nicht sehen, nicht verstehen. Du bist ein wirklich guter Vater. Und du wirst genau das wirken, was du dir vorgenommen hast. Danke für deine Liebe und Geduld mit uns und den anderen. Ja, Herr, schenke du uns auch diese Liebe und Geduld für unseren Nächsten. Danke, dass bei dir Scheitern erlaubt ist und dass du sogar in der Lage bist, aus Bösem Gutes zu machen. Danke, Herr Jesus, dass du mit deinem Namen dafür bürgst. Amen.